Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Hallo ihr Lieben. Bevor ich euch heute den autofiktionalen Roman Jones des preisgekrönten kanadischen Autors Neil Smith vorstelle, kann ich als allererstes verraten, ihr könnt das Buch gewinnen. Der Schöffling Verlag stiftet 3 Exemplare, denn ich wünsche diesem Buch wirklich viele Leserinnen und Leser. Und bevor es richtig losgeht, muss ich ein kleines bisschen ausholen. Viele von euch wissen ja, dass ich als Journalistin für das Magazin Emotion arbeite. Mein Podcast Feiste Bücher mache ich in meiner Freizeit, aber ich bin auch bei Emotion für die Literaturseiten zuständig. Vor den beiden großen Buchmessen stelle ich jedes Mal ein Buchspecial zusammen, um einen breiten Überblick zu geben, welche Bücher in der neuen Saison erscheinen. Dabei versuchen wir im Team dann immer einen Mix aus literarischeren Titeln, also Büchern, die etwas von ihren LeserInnen wollen, und aus Titeln, die vor allem gut unterhalten wollen, vorzustellen. Als dann die Buchbesprechungen meiner Kollegin bei mir eintrudelten, war ich überrascht, dass gleich mehrere Bücher, die ich als intelligente Unterhaltungsromane ausgewählt hatte, das ernste Thema Vergewaltigung aufgreifen. Und ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, wie sehr der Ernst in die Unterhaltung einsickert. Wobei es natürlich kein neues Phänomen ist, dass unterhaltende Literatur, vor allem die gehobene, nicht davor zurückscheut, solche Themen aufzugreifen. Ich denke jetzt gerade an Weltbestseller wie jüngst Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus und vor allem an die Bücher von Isabel Allende, allen voran an ihr Debüt Das Geisterhaus, das bei uns 1984 erschienen ist und trotz der taffen Themen 29 Wochen auf Platz 1 der Bestsellerlisten war. Tatsächlich wünsche ich den beiden Büchern, die ich heute und in der nächsten Folge vorstelle, viele Leserinnen und hoffentlich auch Leser. Jones und das Memoir Trauriger Tiger der französischen Autorin Neige Senot, um die es das nächste Mal gehen soll, gehören für mich in gewisser Weise zusammen. Sie haben beide viele Fragen in mir aufgeworfen, andere auch beantwortet und mich in jedem Fall durchgeschüttelt und sehr bewegt. Auch weil sie zu 2 Nachrichten passen, die mich dieses Jahr ganz besonders umgetrieben haben. Die eine Nachricht hat eine literarische Heldin von mir gestürzt, die andere eine vorher unbekannte Frau zur Heldin gemacht. Meine gestürzte Heldin ist Literatur-Nobelpreisträgerin Alice Munro. Dazu erzähle ich euch in der nächsten Folge mehr. Meine Heldin der Stunde ist Gisèle Pélicaud, von der ihr vermutlich schon gehört habt. Ihr inzwischen Ex-Mann Dominique Pélicaud hat sie jahrelang betäubt und in diesem Zustand anderen Männern zum Missbrauch angeboten. Er hat gerade vor Gericht in Avignon seine Schuld eingestanden und deshalb denke ich, ist es jetzt auch in Ordnung, seinen vollen Namen zu nennen. Gisèle Pélicaud hat schon vorher beschlossen, mit vollem Namen und öffentlich dazustehen und diesen Prozess öffentlich zu machen. Denn sie sagt, Zitat, die Scham muss die Seite wechseln. Das ist für mich ein Satz für die Ewigkeit. Nicht die Opfer müssen sich schämen, sondern die Täter. Übrigens auch Täterinnen. In diesem Sinn hat Neil Smith, um dessen Buch Jones es heute gehen soll, ein absolut schamloses Buch geschrieben. Es gehört zum Besten an autofiktionaler Literatur, was ich je gelesen habe. Mitreißend komponiert, stilistisch glasklar, mit 2 Kindern, die ich ab der ersten Seite in mein Herz geschlossen habe. Neil Smith vollbringt das Wunder, dass sein Buch immer wieder wirklich lustig ist, weil Abby und ihr kleiner Bruder Eli unglaublich witzige, fantasievolle Kinder sind und vermutlich überhaupt nur deshalb in ihrer kaputten Familie überleben. Ich lese euch eine Passage aus dem Prolog vor. Die beiden sind da 9 und 7 und leben zu diesem Zeitpunkt im kanadischen Montreal. Wenn sie abends ins Bett müssen, beginnt das, was sie ihre Spätvorstellung nennen. Sie beobachten die Tiere auf der Straße, die von Katzenfutter angezogen werden. Abby behauptet Eli gegenüber, sie habe eine Superkraft. Und jetzt lese ich euch eine Seite vor.
Was für eine? Fragt er. Meine Seele kann meinen Körper verlassen und in den von Tieren gehen, sagt sie. Wenn sie durch die Nachbarschaft streifen, bin ich in ihnen, in ihren Körpern.
Und was ist mit deinem eigenen Körper, wenn du in ihnen bist?
Naja, ich bin dann gleichzeitig hier und nicht hier, als würde ich träumen.
Eli würde gern mehr erfahren, aber eigentlich dürfen sie während der Spätvorstellung nicht reden, damit ihre Mutter, die Joy heißt, sie nicht hört. Denn sonst käme sie mit zum Schlag erhobener Hand ins Zimmer gestürmt. In der Gasse kommt ein rotäugiger Waschbär mit hochgewölbtem Rücken angetappt, während die getigerte Katze frisst. Die beiden gestreiften Tiere geraten sofort aneinander. Die Katze faucht, der Waschbär knurrt und kreischt, bleckt die Zähne und stößt wütend die Futterschalen um. Die Katze ergreift die Flucht.
Ich bin jetzt in diesem Waschbär. Wie fühlt sich das an?
Richtig gut. Abby wirkt ganz träumerisch, wie ein Medium in Trance. Der Waschbär schlingt das überall verstreute Trockenfutter in sich hinein und watschelt mit vollgeschlagenem Bauch durch die Gasse davon. Abbys Seele kehrt in ihren Körper zurück. Sie zieht die roten Vorhänge zu und es ist, als sei ein Film zu Ende. Die Geschwister klettern wieder in ihre Betten. Im Dunkeln flüstert Eli, »Kannst du in jedes Tier gehen?« Er drückt seinen Teddy an sich, der säuerlich riecht, weil er ihn im Schlaf immer vollsabbert. »Ja, in jedes. In Hunde, Pferde, Eichhörnchen. Ich war sogar schon in einer Taube.«
»Und was ist mit Menschen? Kann deine Seele auch in Menschen gehen?«
»Nein, nicht in Menschen. Außer in einen.«
»Und in wen?«
fragt er, obwohl er glaubt, die Antwort bereits zu kennen. Schon der nächste Absatz spielt in Middlesex County, Massachusetts. Da sind die beiden 11 und 13. Es ist Mitte der 70er Jahre. Die Familie zieht ständig um, den Jobmöglichkeiten für den Vater hinterher. Pell, der Vater, hat im Koreakrieg eine Verletzung davongetragen. In der Erzählung von Joy, der Mutter, wird es zum Besten, was er je hinbekommen hat. Denn der Staat hat ihm deswegen eine Ausbildung bezahlt. Allerdings ist Pell, und das ist mutmaßlich auch eine Folge des Krieges, schwer alkoholabhängig und wird mehr als einmal den Entzug versuchen. Darüber gerät er oft in Schlägereien und dennoch scheint er im Vergleich der Eltern der freundliche, gutmütige zu sein. Joy ist dagegen spöttisch, schlägt Eli schon als Kleinkind mit der Bürste, ist schnell genervt von den Geschwistern. Ihre Vorstellung von Heimlichkeit ist, alles mit kleinen Figürchen vollzustellen. Und sie hat Zwänge, die ihr womöglich helfen, einen Anflug von Kontrolle im Leben zu behalten. Denn obwohl sie an jedem neuen Ort, an den es die Familie verschlägt, selbst auch arbeitet, fühlt sie sich wirtschaftlich abhängig von ihrem Mann. Die beiden werden zeitlebens ein Paar bleiben, können nicht mit und nicht ohne einander. Eli und Abby entwickeln ihre eigenen Zwänge. Bei Eli wirkt es fast so, als habe er eine leichte Form von Autismus. Er entwickelt Ticks, hält alles in Listen fest, Dinge zählen und aufräumen beruhigt ihn. Und zu seinen Aufgaben gehört es, nicht nur die Kalorienangaben für alles und jedes, was Abby isst, im Kopf zu behalten, sondern auch Abführmittel für seine Schwester zu klauen. Die Geschwister träumen von dem, was sie die große Flucht nennen. Sie wollen gemeinsam nach Manhattan abhauen. Abby will Fotomodell werden. Und das ist in ihrem Fall mehr als ein reiner Mädchentraum. Abby ist klug und sie hat einen vorausschauenden Plan. Zitat: Falls sie es je schaffen sollte, Fotomodell zu werden, will sie das verdiente Geld für ein Medizinstudium beiseite legen. Die Karriere eines Fotomodels dauert allerhöchstens 5 Jahre, sagt sie immer, während Dermatologen jahrzehntelang arbeiten können und haufenweise Geld scheffeln. Wir werden stinkreich sein. Dieses Wir gefällt Eli. Es schließt ihn in die Pläne mit ein. Darüber entwickelt sie eine Essstörung und auch hier ist ihr kleiner Bruder ihr treuer Helfer, wie in dieser Szene. Außerdem steckt sich Abby den Zeigefinger in den Hals, um sich zu übergeben. An diesem Finger hat sie ungefähr auf Knöchelhöhe eine Schwiele, weil ihre Schneidezähne so oft darüber reiben. Allerdings ist sie eher nachlässig, wenn es darum geht, nach diesen innerlichen Reinigungsaktionen die Toilette sauber zu machen. Und dann stößt Eli einen Seufzer aus, holt Reinigungsmittel und Küchenpapier, sprüht Sitzunterseite und Schüsselrand ein und wischt die Spritzer weg. Eli wischt übrigens auch hinter seinem Vater her, wenn der sich nachts betrunken übergibt. Ihre Fähigkeit zu träumen und ihre Wissbegier geben Abby die Energie, überall, wo sie leben, in die Bücherei zu gehen, sich mit Wissen und Popkultur vollzusaugen, von Büchern über Bildbände der großen Fotografin Diane Arbus, die ihr Idol ist, bis hin zu Helter Skelter, einem Buch über die Morde der Manson Family, die Ende der 60er die Welt erschüttert haben. Eli wird später so gut in der Schule, dass er seine Arbeiten absichtlich verschlechtert, um bloß nicht aufzufallen. Und das, obwohl die Eltern zwischen den Umzügen die Kinder manchmal gar nicht zur Schule anmelden, wie Neil Smith in einem Interview mit dem Extra Magazine erzählt. Darin erzählt er auch, wie unerträglich für ihn Geschichten, Serien und Filme über heile Familien seien. Die Waltons gucken, das wäre für ihn eine Tortur. Deshalb sei das Lieblingsbuch von Abby und Eli in seiner Geschichte La Belle Bête von der kanadischen Autorin Marie-Claire Blaise. Die Familie darin sei die schlimmste Familie, die sich irgendwer ausdenken könne, sogar schlimmer als die Joneses. Deshalb lieben Abby und Eli das Buch. Die Eltern haben beide die Schule mit 14 verlassen. Abby und Eli haben sehr früh ein Gespür dafür, dass das Scheitern im späteren Leben der Eltern auch damit zusammenhängt. Sie haben eine Form gefunden, sich darüber lustig zu machen, die gleichzeitig von der frühen Ahnung zeugt, dass sie etwas anders machen müssen. So gibt es den folgenden Moment, nachdem der Vater mal wieder entlassen worden ist. »Sieht er nicht gramvoll aus?«, sagt Abby. Gramvoll war ein Begriff aus »Erweitere deinen Sprachschatz«, ein Heftchen, das die Geschwister ständig zwischen sich hin und her reichten. Ihre Eltern waren beide mit 14 von der Schule abgegangen und Abby sagte, es fürchte sie, auch als Erwachsene noch so zu reden wie die beiden. Ein Ausdruck Joyce, die oft sagte, irgendwas fürchte sie. Die Eltern benutzen auch ständig doppelte Verneinungen, wie niemand nicht und niemals nicht. Eli versucht, das selbst nicht mehr zu tun, was schwer ist, weil es sich so richtig anhört. Er sieht melancholisch und verzagt aus, ergänzt Eli, um mit seinem neuen Vokabular zu punkten. Deprimiert, weil er seinen großartigen Job verloren hat, kam es von Abby. Also diese Kinder sind klug weit über ihre Jahre hinaus und können sehr, sehr schneidend in ihrem Witz sein. Es ist Elis 12. Geburtstag, als er auf der Wiese einen Fuchs sieht und seiner Schwester, die doch die Tierseelen bewohnen kann, davon erzählen will. Jetzt kommt die letzte Passage, die ich euch diesmal vorlese. Eigentlich will Eli an die weiße Tür klopfen, aber in dem traumartigen Zustand, in dem er sich befindet, dreht er den Knauf und geht einfach rein. Drinnen ist es dunkel und kühl. Er bleibt stehen, blinzelt in dem von draußen hereinfallenden Licht und denkt erst, dass niemand da ist. Dann aber erhebt sich eine verschwommene Gestalt vom Bett. Erschrocken zieht Eli die Luft ein. Es ist Pell. Er hat eine gestreifte Pyjama-Hose an, doch sein Oberkörper und seine Füße sind nackt. Mit blitzenden Augen kommt er auf Eli zu. Ist er wütend, weil er an seinem freien Tag aus dem Nachmittagsschlaf gerissen wurde? Aber wieso schläft er in Abbys Zimmer? Ich habe einen Fuchs gesehen, murmelt Eli. Pell sieht ihn finster an. Auf dem Gesicht eine Mischung aus Angst und Wut, die Eli noch nie gesehen hat, wenigstens nicht gegen ihn gerichtet. Pells angenähtes Ohr ist von schwarzen Stichen überzogen, die wie Spinnenbeine aussehen oder wie die Härchen, die rund um die Brustwarzen des Mannes sprießen. Er riecht nach Rauch und Schweiß und Old Spice. Die Spitze seines Penis wölbt den dünnen Stoff seiner Pyjama-Hose und als Eli das sieht, ist er entsetzt. »Ich bringe Abby ins Bett«, sagt Pell. Erst da merkt der Junge, dass seine Schwester auch da ist. Er linst um Pell herum zum Bett. Die Decke ist bis ans Kopfteil hochgezogen, doch darunter ist eine Gestalt zu erkennen. Die reglose Gestalt ist Abby. »Aber es ist doch nicht Schlafenszeit«, sagt Eli. »Deine Schwester hat Migräne.« »Jones?«, ruft er. »Alles in Ordnung?« Die Gestalt im Bett antwortet nicht, regt sich nicht. »Verschwinde, Junge«, sagt Pell. »Nein.« Sein Vater hebt drohend die Hand. Eli schüttelt den Kopf und weigert sich, sich zu rühren. »Jones?«, ruft er noch einmal. Die Hand zischt auf ihn zu, trifft ihn voll im Gesicht, bevor er reagieren kann, packt sein Vater ihn grob an den Schultern, schiebt ihn rückwärts aus dem Waggon und schließt die Tür, ganz behutsam, als wolle er Abbys Kopfschmerzen nicht noch schlimmer machen. Mit vor Schmerz brennendem Gesicht läuft Eli verwirrt über die Wiese. Trotz der heißen Julisonne zittert er. Er geht zurück nach Manhattan, hofft, dass der Fuchs noch da ist. Der listige Fuchs wird wissen, was zu tun ist, wird ihm helfen, aber das Tier ist weg. Eli legt sich auf die Pappnachbildung des Ziels der großen Flucht, den Kopf in Harlem, die Füße in der Lower East Side und legt die Hand an die Wange, die sein Vater geschlagen hat. Die Haut fühlt sich glühend heiß an. Er hat mich berührt, denkt Eli. Auch wenn es jahrelang nicht ausgesprochen wird, was zwischen Vater und Schwester passiert, weiß Eli es seit diesem Tag. Und auch die emotionale Bedürftigkeit des Kindes, das noch im Schlag die Berührung spüren will, wird sich wie ein unsichtbares Band noch sehr lange durch Elis Leben ziehen. Neil Smith wird den Inzest nicht näher beschreiben, aber die Folgen erspart er uns so wenig, wie sie das Leben Eli und Abby erspart hat. Es gibt den Moment, in dem klar wird, Joy weiß Bescheid. Und es ist so bestürzend wie einleuchtend, wie sie das in ihr Weltbild integriert. Familie, das ist für diese Kinder das ultimative F-Wort, wie sie sagen. Nichts könnte in ihrer Welt abgefuckter sein. Niemals wird Smith die Kinder die Anrede Mutter oder Vater oder gar Mom und Dad in seinem Buch verwenden lassen. Im Interview mit dem Extra Magazine sagt er, ich nenne sie bei ihren Vornamen statt Mutter und Vater, um das Gefühl zu vermeiden, dass sie irgendeine Macht über mich haben. Diese Eltern haben sehr lange Macht über die beiden. Es gibt die Versuche, sich von der Familie zu befreien. Abby hofft auf Liebesversprechen, die sich als Lüge erweisen. Eli wird sich als Jugendlicher zu Verwandten nach Kanada absetzen und doch holt die Familie sie immer wieder ein. Es ist übrigens kein Zufall, dass Smith den Namen Jones für die Familie gewählt hat, die zu 75% seiner Familie nachempfunden sei. Jones bedeutet auf Englisch nämlich auch so viel wie Sucht. Die Geschwister wissen von klein auf um die zerstörerische Kraft von Alkohol und Drogen und trotzdem werden sie das Leben nicht ohne ertragen. Es wird eine grimmige Geschichte vom Erwachsenwerden, die so geradlinig ist, dass ich beim Lesen das Gefühl hatte, Sentimentalität und Tränen stehen mir hier nicht zu. Und hinzu kommt, dass Neil Smith bis ganz zum Schluss das Unglaubliche gelingt. Im Extra Magazine sagt er, er habe den Schmerz mit Humor in der Balance gehalten, um dem Buch Leichtigkeit zu geben. Nicht nur für uns, die wir es lesen, sondern vor allem für seine Schwester. Und dazu sagt er, Zitat, das Buch musste auch lustig sein, denn meine Schwester war lustig. Es wäre ein Verrat an ihr, wenn es zu ernst wäre. Eli Jones wird wie Neil Smith Übersetzer werden, ein ausgezeichneter. Smith hat die gefeierte Kurzgeschichtensammlung Bang Crunch geschrieben und den preisgekrönten All-Age-Roman Das Leben nach Boo. Und was Eli Jones, / Neil Smith, noch jahrelang belasten wird, er wird nur sich selbst retten können, nicht seine Schwester. Am Ende des Buchs gibt es das Schwarz-Weiß-Foto eines kleinen blonden Mädchens im Ballerina-Kostüm. Es strahlt in die Kamera. Das Mädchen ist Gail, die Schwester, der Neil Smith sein Buch gewidmet hat. Ihr hat er mit Abby ein großartiges literarisches Denkmal gesetzt. Jones von Neil Smith ist bei Schöffling und Co. erschienen. Brigitte Walicek hat die 304 Seiten großartig übersetzt. Das Buch ist ein Hardcover und kostet 23 Euro. Drei von euch können Jones gewinnen. Die Aktion läuft bis Montag, 23. September 2024 um 17.59 Uhr. Schreibt mir eine Mail an feistebücher, Bücher dabei mit UE, @gmx.de oder macht über Insta mit. Eine Auszahlung in bar ist nicht möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und außerdem hoffe ich, ihr schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es um Nish Sinos Buch Trauriger Tiger geht. Sino hat im Gegensatz zu Gail Smith überlebt und reflektiert über unseren Umgang mit Opfern und Tätern auf eine Weise, die mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Für den Podcast gilt wie immer, wenn ihr auf Abonnieren klickt, bekommt ihr es mit, sobald eine neue Folge live geht. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche und viel Glück bei der Verlosung.